Der Jens wirft mir gleich einen aufmunternden Blick zu. Das bedeutet, dass wir anfangen können. Es ist 7:30. Herzlich willkommen zu Bibellesen mit Gewinn. Zum dritten Mal, Teil 3, ist schon zu sehen an unserer Leinwand. Ich begrüße und starte gerne mit dem Losungswort. Und das Losungswort stammt heute aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 4. Wir werden heute im Kennenlernen der biblischen Botschaft wieder etwas weitergehen und ins dritte Kapitel reinschauen, stärker. Das ist also nur ein Kapitel weiter und ist ein ganz interessanter Satz, der uns heute dann im zweiten Teil auch noch einmal begegnen wird. Denn im zweiten Teil geht es um die Sünde. 1. Mose 4, Vers 7: Ist nicht so. Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Das ist eigentlich kein Losungswort, das man so ganz schnell aufnehmen kann und das einem so begleitet am Tag, sondern da steckt ja eine ganze Botschaft dahinter. Umgang mit der Sünde ist nicht so. Unsere Zustimmung wird hier abgefragt. Wenn du fromm bist, wenn du an Gott glaubst, wenn du Jesus im Herzen hast, ja, dann ist eigentlich alles kein Problem. Dann kannst du frei den Blick erheben. Der gesenkte Blick verrät, dass irgendetwas nicht stimmt, oder? Aber den Blick frei erheben, das ist kein Problem. Bist du nicht fromm, hast du Gott nicht im Herzen, Jesus nicht im Herzen, dann besteht höchste Gefahr. Es lauert die Sünde vor der Tür. Nach dir hat sie Verlangen. Eine ständige Bedrohung. Du aber herrsche über sie, möglichst indem du fromm bist. Denn das ist der beste Schutz gegen Sünde. Wie gesagt, wir werden im zweiten Teil heute noch ein bisschen mehr hören über die Sünde, was sie mit uns anstellt und wie wir mit ihr umgehen können oder wie Gott mit ihr umgeht. Das wird im zweiten Teil heute der besondere Blick auf die Bibel sein. Aber zunächst, erster Teil, wir schauen auf die Bibel insgesamt und hören wieder etwas davon, was das biblische Wort uns zu sagen hat, welchen Wert, welchen Schatz die Bibel für uns bedeutet. Ich bete aber vorher noch mit uns. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Das ist ja auch der Sinn unserer Versammlung, unseres Zusammenkommens, dass wir wieder ganz neu Freude gewinnen an deinem Wort, dass wir die Tiefe erkennen, mit der du uns begegnest, was du uns alles zu sagen hast, dass wir mit neuer Freude auch in deinem Wort lesen. Hab Dank, dass wir jetzt zusammen sein dürfen, dass wir uns mit deinem Wort auseinandersetzen dürfen. Und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich um deinen Segen, dass du mitten unter uns bist. Amen. Und damit übergebe ich gleich an den Jens.
Danke, Thomas. Und einen schönen guten Abend euch allen. Herzlich willkommen. Ihr Lieben, heute Abend im ersten Teil soll es ein bisschen darum gehen, das Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament. Oder anders gesagt, im Alten Bund und im Neuen Bund. Besonders oder vor allem, wie bewerten wir den Alten Bund aus der Sicht des Neuen Bundes? Doch zunächst möchte ich starten mit zwei Fakten, die mir die Einzigartigkeit, die Besonderheit, die Zuverlässigkeit auch und die Vertrauenswürdigkeit der Bibel immer wieder bewusst macht. Und da hätten wir als erstes die Einzigartigkeit der Entstehung und der Einheit der Bibel. Die Einzigartigkeit der Entstehung und der Einheit der Bibel. Wir wissen, die Bibel ist ja nicht irgendwie jetzt vom Himmel gefallen, losgelöst von Raum und Zeit, sondern die Bibel, das ist das Reden und das Handeln Gottes hinein in die Geschichte der Menschen. Und wenn wir uns mal überlegen, an der Bibel, an diesem alten Buch haben 40 Autoren geschrieben. Also das heißt, wenn wir hier und noch mehr über mehr als wir hier sind, an einem Buch schreiben würden. Stellt euch das mal vor. Und wir kennen uns ja ein Stück weit untereinander, haben uns schon mal gesehen. Aber die Autoren der Bibel haben sich bis auf wenige Ausnahmen nicht untereinander gekannt. Das ist schon einzigartig. Und sie konnten sich auch gar nicht kennen, denn die Schriften der Bibel sind über einen Zeitraum von 1500 Jahren niedergeschrieben worden, also von ca. 1400 vor Christus bis 95 so ungefähr nach Christus. In heutiger Form, wie wir die Bibel jetzt vor uns haben, liegt sie auch seit dem 4. Jahrhundert so richtig vor. Aber sie beinhaltet Ereignisse, die weit vor diesem Zeitraum waren, wenn wir jetzt mal an den Schöpfungsbericht, den haben wir uns ja schon angeschaut, denken, oder auch weit nach diesem Zeitraum geschehen werden. Zum Beispiel die prophetischen Bücher, manche Prophetien davon und auch die Offenbarung zum Beispiel. Auch kamen die Autoren der Bibel aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Milieus oder Kulturen. Wir hatten zum Beispiel einen Politiker dabei. Wer war das? Daniel. Ja? Ihn könnte man so als Politiker bezeichnen. Oder auch einen Soldat, der Josua. Dann gab es natürlich die Könige, David, Salomo, war auch ein Fischer dabei. Wer war das? Ein Fischer? Der Petrus, genau. Ein Arzt sogar, Lukas. Und auch ein Zollbeamter mit Namen Matthäus. Und selbst ein jüdischer Gelehrter namens Paulus. Ganz verschiedene Leute aus ganz verschiedenen Milieus, ganz verschiedenen Kulturen, schrieben an der Bibel. Der eine, der schrieb aus seinem Palast, der andere schrieb wieder in der Wüste und der dritte aus dem Gefängnis. Alle Schriften entstanden auch in verschiedenen Erdteilen, Afrika, Asien und Europa, und auch drei verschiedene Sprachen sind beinhaltet, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch. Und doch, und das ist das Einzigartige, schon nach kurzer Zeit, nach der Abfassung, wurde diese Schriften als autorisiertes Wort Gottes anerkannt von den Empfängern, von den Hörern, von den Lesern. Ja, als autorisiertes Wort Gottes anerkannt und respektiert auch. Zum Beispiel das Volk Israel. Wie oft hat es die Gebote übertreten? Aber die kamen nicht auf den Gedanken, wir ändern einfach das Gesetz, oder? Wäre doch einfach gewesen. Heute käme man auf solche Gedanken. Gesetzesänderung. Wenn es unbequem wird, wenn es irgendwo nicht passt, wenn es nicht mehr ans Mainstream hineinpasst oder den Zeitgeist nicht mehr bedient, warum soll ich mir so einen Stress machen oder meine Freiheit nicht ausleben zu können, ja, und. Aber man brachte der Heiligen Schrift größten Respekt und Ehrfurcht entgegen, sogar, dass man sogar bereit war, sein Leben zu lassen dafür. Und das ist schon einzigartig und bemerkenswert. Obwohl die Schreiber sich alle untereinander auch nicht absprechen konnten, zieht sich durch die Bibel ein roter Faden. Vom ersten Buch Mose bis zum letzten Punkt in der Offenbarung. Vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Und da an diesen Stellen, wo die Schreiber von gleichen Ereignissen oder Sachverhalten berichten, da ergänzen sie sich oft, indem sie die Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Für uns ist das etwas fremd und beim oberflächlichen Lesen könnte man meinen, an manchen Stellen widerspricht sich die Bibel sogar. Aber nein, gerade diese Abweichung, diese Unterschiedlichkeit ist ja gerade ein Beweis dafür, für die Echtheit oder ein Zeichen für die Echtheit. Wenn ich früher in der Schule von meinem Nachbarn abgeschrieben habe und wir hatten dasselbe dort stehen, dann war das verdächtig für die Lehrerin. Ja? Wenn du in der Schule einen Aufsatz geschrieben hast und dein Nachbar hat den gleichen, dann ist das eher verdächtig, als wenn da Unterschiede sind. Die gleiche Sache wird aber berichtet, das gleiche Thema, aber jeder hat das unterschiedlich erlebt, empfunden, gesehen und drückt es auch unterschiedlich aus. Und so ist es auch in der Bibel. Im hebräischen Denken ist das Standard, eine Sache von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Die denkt manchmal im Kreis, wo wir immer mehr so geradlinig denken, und wir müssen uns an dieses Denken dann erst gewöhnen, an dieses hebräische Denken auch, was wir in der Schrift finden. Aber wer zog den roten Faden durch die Bibel? Woher kommt diese ganze Harmonie in der Schrift? Und wir haben beim letzten Mal das schon besprochen, es ist der Heilige Geist, der die Schreiber, die Autoren inspiriert hat. Also die Bibel ist einzigartig in ihrer Entstehung und in ihrer Einheit. Kein anderes Werk der Geschichte, der Literaturgeschichte kann da hineinreichen. Und ein weiteres, was die Bibel auszeichnet, ist die Einzigartigkeit ihrer Überlieferung. Ihre Überlieferung. Was gibt uns heute Sicherheit, dass wir immer noch den gleichen Text haben, wie der vor 2.000 oder 3.000 Jahren niedergeschrieben wurde? Und das ist schon eine berechtigte Frage, oder? Dass es da keine Verfälschungen gab oder Veränderungen. Und ich will da nicht zu tief einsteigen, nur einmal kurz. Es gibt einen speziellen Bereich in der theologischen Forschung. Es gibt auch gute theologische Forschung. Ja. Die beschäftigt sich ausschließlich damit, wie der Originaltext der Bibel ausgesehen hat. Und diese Fachleute, die bestätigen uns durch ihre Forschungen, dass wir immer noch diesen Originaltext als Grundlage für Bibelübersetzungen zur Verfügung haben. Sie bestätigen uns diese Zuverlässigkeit auch der Bibel, der biblischen Überlieferung. Denn von der Bibel existieren mehr Handschriften als von 10 willkürlich ausgewählten anderen antiken Werken. Ja. Vom Alten Testament gibt es zwar weniger Manuskripte, aber diese wurden noch sorgfältiger überliefert, weil die Juden höchsten Wert auf eine getreue Abschrift legen. Und allein vom Neuen Testament kennen wir 5.000 griechische Manuskripte. Viele Tausende noch dazu, Handschriften und Übersetzungen, Zitate, auch ganz viele Zitate bei anderen Autoren außerhalb der Bibel. Ja. Und man sagt, wenn ein antikes Werk mit 5 oder 10 Handschriften belegt ist, dann ist es sicher. Dann gibt es da eine ziemliche Zuverlässigkeit dabei. Also in puncto Überlieferung ist die Bibel absolut vertrauenswürdig. Da braucht ihr euch von niemand etwas erzählen lassen. Und zudem wacht Gott auch über sein Wort. Wisst ihr das? Gott wacht über sein Wort. Er passt auf, dass es nicht verfälscht wird oder zurückgehalten wird. In Jeremia 23, Vers 31 sagt Gott: Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigene Zunge nehmen und sprechen Ausspruch des Herrn. Hier fühlt sich Gott hintergangen. Und dann merken wir, Gott wacht über sein Wort. Warum? Weil Gott weiß, wenn ich wahrgenommen werde als einer, der sich widerspricht durch die Aussprüche sogenannter oder selbsternannter Propheten, ja, dann verliert mein Wort an Glaubwürdigkeit. Und deshalb wacht Gott über sein Wort. Und in diesem Abschnitt hier, Jeremia 23, da geht es um diejenigen, die das Wort Gottes verdrehen. Vers 32 vielleicht noch: Siehe, ich will an die, die Lügenträume weissagen, spricht der Herr, und die sie erzählen und mein Volk irreführen mit ihren Lügen und mit ihren Flunkereien. Ich habe sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen. Sie nützen dem Volk gar nichts, spricht der Herr. Vers 36 noch: Denn ihr verdreht die Worte des lebendigen Gottes. Gott wacht über sein Wort. Er achtet darauf, dass es nicht verdreht und nicht verfälscht wird. Oder denken wir an Bileam. Bileam kennt ihr wahrscheinlich alle, der letztendlich durch Bestechung in die Versuchung kam, das zu reden, was die Geldgeber hören wollten. Und Gott stellt sich ihm entgegen und er lässt sogar sein Wort durch, oder er spricht sogar durch einen Esel zu ihm. Ja. Wir haben einen eifrigen Gott, wenn es darum geht, auf sein Wort zu achten, dass es unverfälscht weitergegeben wird. Gott wacht über sein Wort und das tut er bis heute. Bis heute, ihr Lieben. Für mich immer eins der entzückendsten Beispiele, gerade aus der Neuzeit, ist der Fund in Qumran. War schon jemand in Israel von euch gewesen? Qumran schon mal gesehen? Und diese Höhle, also das ist schon erstaunlich. Und ich hole noch mal ein bisschen aus. Wenn wir mal überlegen und das anschauen, was die freien oder liberalen Theologen aus der Bibel gemacht haben in dieser Zeit, die sogenannte Schriftforschung mit all ihren zweifelhaften Untersuchungen und Deutungen, 1., 2., 3. Jesaja, ja, Thomas, du kennst es auch, verschiedene Personen und was sie da alles so zusammengetragen haben in ihren Fantasien und Schriftuntersuchungen oder auch, wenn wir an Pultmann denken, der versucht hat, die Wunder aus der Bibel wegzuerklären, hochintellektuell hört sich das alles oder liest sich das alles, ja, hochintellektuelle Fähigkeit. Und dieser ganze Einfluss, Gottes Wort ist nicht Gottes Wort, Überlieferungsfehler und so weiter. Überlegt euch mal, in dieser selben Zeit kommt Gott hinein. Er lässt einen kleinen Hirtenjungen in Israel einen Stein nehmen, in einer Höhle auf ein Tongefäß werfen und er entdeckt diese Schriftrollen und dadurch werden halt diese Schriftrollen von Jesaja gefunden. Schriftrollen aus ganz, ganz alter Zeit. Abschriften von den Essenern waren das gewesen. Und als diese Schriftrollen in die Hände der Wissenschaftler kamen, eine Sensation. Eine Sensation war das gewesen. Sie haben die Bibel bestätigt. Und es war damals eine große Niederlage für die Schriftforschung und die liberalen Theologen und ihren ganzen Mutmaßungen gewesen. Gott wacht über sein Wort. Gott wacht über sein Wort. Bis heute. Und auch heute sei jedem geraten, Gottes Wort nicht zu verfälschen. Das gilt uns als Pfarrer, als Pastoren, wenn wir Gottes Wort predigen, verkündigen. Aber auch jedem Christen, wenn er es weitersagt, ja, Gottes Wort nicht zu verfälschen, nicht zu schmälern. Das gilt im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Wir sind angehalten, nichts wegzutun von Gottes Wort und nichts dazu zu tun von Gottes Wort. Ja. Und dieses alte Buch ist somit in seiner Gesamtheit, altes wie neues Testament, für uns heute noch relevant und hat Bedeutung für unser Leben. So alt die Schriften auch sein mögen. Und doch gibt es auch zu beachtende Unterschiede in der Bewertung, im Verständnis, in der Auslegung für uns heute, damit wir sowohl das Alte Testament wie auch das Neue Testament lesen mit Gewinn für unser Leben. Der Apostel Paulus, er schreibt einmal in 2. Korinther 3, Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Gerade diese Aussage kann schnell den Eindruck erwecken, bei denen, die die Bibel oberflächlich lesen, dass der alte Bund auch das Alte Testament ist. Ja, und das Alte Testament nur der Buchstabe. Sie nehmen diese Aussage und meinen, jetzt geht es im neuen Bund mit dem Geist los und das Alte brauchen wir nicht mehr. Aber hier ist nicht die Rede davon, dass das Alte Testament und der Alte Bund nichts mehr für uns neutestamentliche Christen zu sagen hat. Denn selbst der Herr Jesus hat gesagt, dass noch nicht einmal ein Jota, oder man würde vielleicht heute sagen, ein I-Punkt, ein Komma, ja, von dem geschriebenen Wort aufgelöst wird, hat Jesus gesagt. Es wird nichts aufgelöst, nichts beiseite getan. Das Alte Testament hat für uns genau noch so Bedeutung. Schon allein deswegen, weil Gottes Wort ewig ist und Gott unwandelbar ist. Ja. Und so ersparen wir uns eine endlose Diskussion, theologische Diskussion über das Wort aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament und auch alle Erklärungsversuche, die Gott nicht selber bringt, sondern Menschen über Gott bringen, die lassen wir heute mal beiseite. Wenn das Neue Testament uns vermittelt, dass alle Verheißungen und bedenkt, zu dem Zeitpunkt, als das gesagt wurde, gab es ja die Bibel noch gar nicht in dieser heutigen Form. Wie gesagt, die Kanonisierung vom Neuen Testament wurde erst im 4. Jahrhundert nach Christus so richtig abgeschlossen. Und so lange bevor das Neue Testament als Werk im Gesamten jetzt als gültiges Wort weitergegeben wurde. Und da hat man schon gesagt, alle Verheißung durch Jesus Christus ist gültig, ja und Amen. Ja. Also auch die Verheißungen des Alten Testamentes. Und das bedeutet, dass auch das Alte Testament und gerade diese Verheißungen Lebenskraft haben. Lebenskraft, die Zusagen Gottes und auch immer noch für uns heute gilt. Wenn wir mal überlegen, wie viel Trost und wie viel Kraft hat schon den Christen der Psalm 23 zum Beispiel vermittelt und gespendet, immer wieder. Ja. Wie oft hat er in dein Leben schon hineingesprochen? Nur mal dieser eine Psalm, der wohl der bekannteste Psalm ist. Ja. Wie viel Glauben hat er gestärkt? Aber das Geheimnis hier ist eben, dass das Alte Testament eine Kraft entfaltet als Diener des neuen Bundes. Paulus schreibt mal an die Galater 3, Vers 24, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Ich sage es mal mit meinen Worten. Also das Gesetz, die Vorgaben Gottes öffnen uns die Augen dafür, wir erkennen, wir können so vor Gott nicht bestehen. Wir haben keine Chance. Ja. Wir stoßen dann ganz schnell an unsere Grenzen. Und so ist das Gesetz Zuchtmeister und treibt uns wie so ein Zuchtmeister in die Arme von Jesus, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Ja. Und der neue Bund ist nicht nur Christus gekreuzigt, sein vergossenes Blut, neuer Bund, sondern der neue Bund ist auch nach prophetischer Verheißung des Alten Testaments, zum Beispiel Joel, wenn ihr euch erinnert, dass im Neuen Testament der Geist Gottes nicht nur auf einzelne Personengruppen kommt, sondern dass alle durch Jesus Christus den Geist empfangen können, den Heiligen Geist empfangen können und somit lebendiges Wort für jeden für uns erlebbar ist. Beim Bibellesen, beim Hören von Predigten, beim Gespräch mit Gott. Und natürlich kann man nicht alle Zitate aus dem Alten Testament, alle Zitate Gottes eins zu eins in das Hier und Jetzt übertragen und für mich eigenmächtig, ja, da haben wir auch das letzte Mal drüber gesprochen, eigenmächtig als Wort Gottes in meine Situation hinein transportieren. Aber Gottes Wort wird lebendig und bekommt Kraft in dem Moment, wo Gott es benutzt. Wo Gott es benutzt. Und es für uns lebendig macht durch den Heiligen Geist. Und wenn er in unser Leben hineinspricht, dann sprechen wir vom lebendigen Wort, welches möglich wird durch den Heiligen Geist, der im Neuen Testament, wie gesagt, nicht nur auf Könige, Priester und Propheten kommt, sondern wir alle sind durch Jesus Christus zu Königen und Priestern und Propheten gemacht im Neuen Testament. Ja? Nicht nur punktuell einmal, gerade bei den Buch der Richter ist das Ganze markant, da lesen wir das immer wieder. Der Geist Gottes kam auf ihn und dann dieser Mensch, dieser Richter, brachte das Volk Gottes in die Freiheit, wendete die Situation, wie auch immer. Ja. Aber jetzt im Neuen Testament ist der Geist Gottes uns allen gegeben und jeder hat die Möglichkeit, von Gott zu hören und auch für Gott zu sprechen. Im Alten Testament, ist der Mensch gerufen von Gott, angeredet, hinein in die Begegnung mit Gott und er wird berührt von der Macht Gottes und wird zum Sprachrohr Gottes. Und dass Gott sich überhaupt aufmacht, kommt zu den Menschen und mit ihnen zu reden, das ist eine Sensation schon mal, aber im Alten Bund im Alten Bund und im Neuen Bund gleichermaßen. Gott hat sich nicht verändert. Und auch von Jesus heißt es ja, er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Übrigens, Jesus ist keine Neuerfindung des Neuen Testaments, das wisst ihr. Ja? Nur seine Fleischwerdung. Jesus Christus ist auch im Alten Testament immer wieder zu finden. Es gibt mal diese Bezeichnung Engel des Herrn. Obwohl es ja im Alten Testament viele Engelerscheinungen gibt, aber nur ein Engel hat Anbetung und Opfer angenommen für sich. Der Engel des Herrn, Jesus Christus, der Bote Gottes. Also auch im Alten Testament hat Jesus sein Werk getan. Oder auch die Frage unseres Gottes an Jesaja: Wen soll ich senden? Wer will für uns gehen? Gott spricht in der Mehrzahl. Auch im Alten Testament ist schon diese Dreieinigkeit Gottes sichtbar, spürbar. Und wir haben ja bei den letzten Teilen uns den Schöpfungsbericht angeschaut. Da ist es ja genauso, dass Gott in der Mehrzahl von sich spricht. Auch im Alten Bund gilt Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er hat sich nicht verändert. Er hat sich nicht verändert und auch sein Wort hat Bestand. Doch es gibt im Neuen Testament eine Fortführung seines Wortes durch Jesus Christus, der am Kreuz diesen neuen Bund für uns erworben hat. Also ich mache nochmal fest, neuer Bund, die allgemeine Christenheit kann den Heiligen Geist haben und somit in persönlichen Kontakt mit Gott treten und seine Reden vernehmen. Während im Alten Testament, wie gesagt, nur die Gesalbten, ja, Priester, Propheten und Könige, diesen empfangen haben. Bei alledem ist das Wirken des Wortes nicht beendet, sobald es verklungen ist. Man könnte ja meinen, Gott spricht, es wirkt und dann war es das. Aber gerade auch in den prophetischen Reden, dann sprechen wir ja von einer Mehrfachbedeutung des Wortes. Das heißt, das uralte Wort Gottes kann heute noch durch den Geist wieder lebendig, aktuell und sogar persönlich für dich wirksam werden. Gott spricht zu deinem Herzen. Und ich nehme mal an, die Mehrzahl von uns hat das schon gespürt. Wenn Gott uns anredet, dann pocht unser Herz. Dann schlägt der Puls schneller. Dann brennt irgendwas. Ich komme später mal noch drauf zurück. Dann tut sich etwas in uns. So erleben wir das immer wieder beim Lesen der Bibel oder wenn wir eine Predigt anhören. Gottes Wort trifft uns. Auch die Aussprüche des Alten Testamentes, sie werden für uns lebendig durch den Heiligen Geist. Der Prophet Jeremia, er erhielt von Gott den Auftrag, dem Volk Israel Gericht zu verkündigen. Und das war keine einfache Aufgabe für ihn. Also der Haut von Jeremia würde ich persönlich, das würde ich mir nicht raussuchen. Ja. Er sollte das Wort Gottes verkündigen und als er es versucht hat oder er wollte es verschweigen, da machte er eine ganz sonderbare Erfahrung. Es brannte in seinem Herzen wie brennendes Feuer. Es war kaum auszuhalten für ihn, sodass er es nicht ertragen konnte und das Wort Gottes verkündigen musste. Er war gerufen aufzustehen, Gottes Botschaft hineinzusprechen. Keine gute Botschaft. Ein Gerichtsprediger kündigte Verbannung an, die Gefangenschaft. Keine leichte Rede war das gewesen. Wenn wir uns mal überlegen, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte eigentlich den Menschen schon ein bisschen gefallen, angenehm sein. Ja? Und dann neigt man schnell auch dazu, diese schlechte Botschaft zurückzuhalten. Das Wort Gottes hat aber eine Macht in sich, für den, dem es anvertraut ist, dass Schweigen eigentlich kaum möglich ist. Oder, denken wir an Jona, unschöne Konsequenzen hat. Und es war im Alten Bund so und es ist auch im Neuen Bund so. Wenn wir Gottes Wort in uns tragen, wir spüren, Gott redet, und es nicht weitergeben, so ist es nachteilig für uns. Und das gilt auch für jeden einzelnen Christen, wenn er das Christusbekenntnis zurückhält. Wird der Glaube geschwächt Und irgendwann dreht man sich nur noch im Kreis. Ja. Wenn du spürst, du hast etwas von Gott bekommen, dann gib es auch weiter. Es ist zu deinem Besten. Im Alten Testament ist das Wort Gottes auch immer gleichzeitig Offenbarung Gottes. Es hat eine Dynamik, hat Sinn und ein Ziel auch. Und dahinter steht die ganze Macht Gottes, welches sich in dem Wort und durch das Wort immer wieder entfaltet und zur Wirkung, zur Auswirkung kommt. Wenn Gott spricht, ihr Lieben, dann wird es interessant, sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Wenn Gott hineinspricht, dann passiert was. Gott spricht zu Menschen und das tut er durch Menschen. Er vertraut sein Wort Menschen an. Man könnte uns fragen, ist das nicht leichtsinnig, was da Gott macht? Sein Wort, sein gewaltiges Wort, sein kraftvolles Wort, Menschen anzuvertrauen? Und da ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Was geben die Beauftragten davon wieder? Gott begibt sich in ein Risiko, indem er fehlerhafte Menschen gebraucht, um sein Wort weiterzugeben. Und so liegt es an uns, auch immer wieder diese Worte zu prüfen. Auch dafür ließ Gott sein Wort besser mal niederschreiben, ja, schriftlich festhalten, Altes wie Neues Testament. Es ist immer die Frage, wenn Gott spricht, was macht der Mensch daraus? Was macht der Mensch aus Gottes Wort? Und das ganze Reden der Propheten als Wort Gottes zu bezeichnen, das war im Alten Testament normal gewesen, weil Gott die Propheten oder die, ich sage es anders, die Propheten sind aufgetreten im Namen Gottes. Ja? Der Herr, so und so spricht der Herr, haben sie gesagt. Sie sind aufgetreten mit der ganzen Autorität, weil Gott hat sie beauftragt, hat sie autorisiert, hat sie gesalbt, hat sie vorbereitet. Und so sind sie dann auch in die Öffentlichkeit getreten. So spricht der Herr und haben das weitergegeben, was sie empfangen haben. Und das ist im Neuen Testament seltener geworden. So spricht der Herr. Dass jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr. Ja? Und zu Recht. Weil damals waren die Priester und vor allem die Propheten von Gott autorisiert, in seinem Namen ganz konkrete Inhalte weiterzugeben. Es waren sogar zum Teil trainierte Leute. Es gab Prophetenschulen, wo man gelernt hat, von Gott zu hören und für Gott zu sprechen. Auszusortieren, was ist jetzt wirklich von Gott und was nicht. Heute sind wir gefordert zu prüfen anhand der Schrift und unter der Leitung des Heiligen Geistes, das zu erkennen, was wirklich Gottes Wort ist und was nicht. Glaubt auch mir kein Wort, was nicht mit der Schrift übereinstimmt. Ja, Thomas könnte schon ein bisschen mehr glauben, hat studiert. Ein Aspekt, was für mich noch ebenfalls so einzigartig ist und weil wir gerade im Alten Testament sind, ist diese erfüllte Prophetie. Wir werden in einem anderen Teil nochmal das uns genauer anschauen, aber heute nur mal das beste Beispiel eigentlich für erfüllte Prophetie vom Alten Testament schon im Neuen Testament erfüllt. Das ist Jesus Christus. Wie unwahrscheinlich ist es, dass es über einen Menschen genaue Details so zu prophezeien, 700 Jahre vorher, bevor dieser Mensch gelebt hat, ja, genaueste Details zu prophezeien. Wir sagen, es ist unmöglich. Ja. Wenn wir genau lesen, wir finden 384 Hinweise im Alten Testament auf den kommenden Messias. Und das ist schon eine Menge. Und alles hat sich erfüllt. Was ich sagen will, ist, wenn Gott im Alten Testament sprach, haben wir wertvollste Informationen, auch für unser Leben heute noch. Und somit kann ich nicht verstehen, wie Christen geringschätzend über das Alte Testament sprechen, ist es doch genauso Gottes Wort. Gibt es schwierige Passagen? Ja. Gibt es manches, was unverständlich ist? Ja. Aber es bleibt Gottes Wort als ein Zeugnis des Wesen und des Handelns Gottes in der Geschichte der Menschheit. Jesus erklärt mal zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus aus den alttestamentlichen Schriften die ganze Sache, die sich in Jerusalem zugetragen hat. Ja. Er erklärt ihn aus dem Alten Testament und sie erinnern sich im Nachklang, wie ihr Herz dabei brannte, wie es sie angesprochen hat. Es machte etwas mit ihnen, sprach sie an. Oder denken wir an Philippus, der dem Kämmerer aus dem Propheten Jesaja das Evangelium von Jesus erklärt und nahe bringt. Und so gut, dass der Kämmerer sich daraufhin taufen lässt. Und ihr Lieben, und damit komme ich zum Schluss, auch mein Herz wurde am Tag meiner Bekehrung durch ein alttestamentliches Bibelwort angesprochen. Einen Bibelvers, der von dieser Entscheidung spricht, vor dem jeder Mensch, vor dieser Entscheidung, wo jeder Mensch steht. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 19. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. Und wisst ihr, was so genial ist? Weil Gott uns liebt und um uns ringt, gibt er uns noch hier eine Entscheidungshilfe dazu. So wähle das Leben, damit du lebst. Er weiß, wir tun uns schwer mit unseren Entscheidungen. Ich habe meine Entscheidung für Jesus damals 2 Jahre vor mir hergeschoben. Weil ich wusste, was es mich kostet auch, dass ich alles lassen muss. 2 Jahre. Aber Gott ist so gut, er gibt uns eine Entscheidungshilfe. So wähle das Leben, damit du lebst. Und diese Entscheidung richtig zu treffen, nicht nur einmal, sondern immer wieder dann, wenn du merkst, du hast dich von Gott wegbewegt, das wünsche ich uns allen, die wir hier zusammen sind. Der Herr segne uns. Amen.
Wir sind schon gewohnt, wie es jetzt weitergeht. Wir machen eine Pause und nach dieser Pause kommt der zweite Teil, wo ganz speziell ein Bibeltext, ein Bibelwort angeschaut wird. Und ja, da wird nochmal sozusagen konkret fortgeführt, was der Jens uns jetzt allgemein über das Verhältnis von Alten und Neuen Testament schon weitergegeben hat. Aber zunächst Pause, 10 Minuten und dann geht es hier wieder weiter.